Der OM-Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Wir sind ja seit Februar im Prinzip mit der Corona-Krise befasst. Die ersten Ergebnisse hatten wir kurz vor dem berühmten Rasterspiel.
Wir versuchen, den Tagesablauf so normal wie möglich zu halten und auch unsere Bewohner, das Fehlen der Angehörigen zu ersetzen.
Wir können nicht das gesamte Land lahmlegen und die Kinder von der Schule fernhalten und dann im Distanzunterricht mit wirklich schlechter Versorgung hoffen, dass da irgendwie was rauskommt.
Wir haben beschlossen, dass wir doch zu einer Ausgangssperre kommen werden.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Es ist ernst. Seit diesen Worten der Bundeskanzlerin sind inzwischen 14 Monate vergangen und auch wenn bereits ein Teil der Bevölkerung mindestens einmal geimpft wurde, bestimmen die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen auch weiterhin unser aller Leben. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Kaschen Duzert und ich begrüße Sie zur ersten Folge des OM-Podcasts. Seit mehr als einem Jahr Corona heißt auch seit mehr als einem Jahr Berichterstattung über die Pandemie, über Maskenpflicht, Schulschließungen und Ausgangssperren, vor allem aber auch über Zahlen. Genau hierüber wollen wir gerne in unserer ersten Ausgabe sprechen. Und bei mir sitzt jetzt mein Kollege Matthias Bentsch. Wow. Hallo Matthias. Du bist für OM Online für die täglichen Corona-Updates verantwortlich, nicht alleine. Wie gestaltet sich denn hier deine tägliche Arbeit?
Ja, der Kollege Bernd Bergmann und ich kümmern uns vorrangig darum, dass wir täglich Updates zu den Corona-Zahlen liefern. Der Kollege Bernd Bergmann primär für den Kreis Vechta, ich für den Kreis Cloppenburg. Es beginnt morgens damit, dass es Zahlen vom Robert-Koch-Institut gibt und nachmittags die Corona-Berichte aus den Gesundheitsämtern Cloppenburg und Vechta.
Du hast dann ja verschiedene Quellen, auf die du dich beziehst. Welche Zahlen nimmst du da? Wie wählst du da aus?
Also Hauptaugenmerk liegt immer auf den Zahlen aus den Gesundheitsämtern, weil sie zeitlich am nächsten dran sind und natürlich auch lokal am nächsten dran sind. Und daraus ergeben sich dann am Folgetag die 7-Tage-Inzidenz.
Das heißt, mit den Zahlen von den Gesundheitsämtern blickst du quasi von heute schon auf morgen, was morgen vom Robert-Koch-Institut zum Beispiel kommt?
Ja, in der Richtung kann man gehen. Die Zahlen, die das Gesundheitsamt veröffentlicht, das sind die Eingänge von positiven Testergebnissen. Und in der Meldekette läuft es dann so, dass diese Meldung dann an das Landesgesundheitsamt weitergegeben wird und parallel dazu ans Robert-Koch-Institut.
Gibt es irgendwas, worauf du besonderen Wert legst bei deiner Berichterstattung?
Die Corona-Berichterstattung diskutieren wir eigentlich immer fortlaufend, auch in der kompletten Redaktion. Was ist wichtig für die Leser? Worauf sollten wir achten und überprüfen uns auch immer regelmäßig selbst?
Wenn wir jetzt mal zurückblicken, ganz am Anfang der Pandemie. Die ersten Fälle tauchen in Wuhan auf, dann irgendwann in Italien, Süddeutschland und dann irgendwann hier. Welche Gedanken habt ihr euch im Vorfeld gemacht? Wann habt ihr überhaupt gemerkt, was da auf uns zurollt?
Also mit Beginn der ersten Fälle in Wuhan und auch in Italien wirkte das alles noch sehr weit weg. Es ist dann in die Nähe gekommen, als Skiurlauber plötzlich in einem Hotspot waren. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass auch eine Schülergruppe aus dem Landkreis Cloppenburg eben halt dann unter Quarantäne gestellt wurde. Da war dann irgendwie das Virus näher da und wir mussten darauf reagieren, auch in unserer Berichterstattung und auch vor dem Hintergrund, dass sich die Lage bei der ersten Welle im Landkreis Vechta sehr dynamisch entwickelt hat, während der Landkreis Cloppenburg eher in ruhigen Gewässern geblieben ist, mussten wir uns überlegen, inwiefern spiegelt sich das in unserer Berichterstattung wider. Zunächst war es eigentlich nur die Meldung von neuen Fällen. Und daraus hat sich dann in einem Jahr die Situation entwickelt, dass diese Werte und Zahlen, die gemeldet werden, auch maßgeblich ja den Alltag der Menschen in den beiden Landkreisen Cloppenburg und Vechta beeinträchtigt oder betrifft.
Was hat dich denn generell zu Beginn dieser Pandemie hier im Oldenburger Münsterland überrascht?
Also ich weiß wohl noch, dass die Entwicklung in beiden Landkreisen sehr unterschiedlich war. Der Landkreis Cloppenburg ist während der ersten Welle relativ ruhig durchgekommen. Im Landkreis Vechta spitzte sich die Lage zu. Es gab auch viele Todesfälle. Und auch als die Zahl der Todesfälle so deutlich angestiegen ist, haben wir quasi auch gemerkt, wie ernst die Lage ist und auch wie sehr dieses Coronavirus die Menschen in dem Alltag letzten Endes beeinträchtigt oder sogar einschränkt. Und dementsprechend, als dann auch die ersten Maßnahmen und Regeln in Kraft traten, was zu beachten ist, es fing ja erst an mit Empfehlungen, Hände waschen, Abstand halten. Aber aus diesen Empfehlungen ist dann ja letzten Endes ein Regelwerk entstanden, das fortlaufend weiter ausgebaut wurde.
Wenn du jetzt auf die Berichterstattung selber blickst, also ab wann haben wir hier angefangen, die täglichen Zahlen zu kommunizieren? Wie haben wir die Darstellung dieser Zahlen? Wie hat sich das entwickelt?
Der Hauptaugenmerk lag erstmal bei den Printausgaben, weil wir just in dieser Phase auch zusammengewachsen sind, also die beiden Häuser Münsterländische Tageszeitung und Oldenburgische Volkszeitung. Wir haben just in der Phase, als das wirklich losging mit der Pandemie, eine gemeinsame Online-Redaktion gegründet, wenn man so will. Es ist nicht eine Online-Redaktion in der Hinsicht, aber einen gemeinsamen Newsroom, und der Kollege Bernd Bergmann und ich waren eben halt für das Online-Portal zuständig. Und es wurde dann auch klar, dass gerade die Veröffentlichung von Zahlen einen sehr wichtigen Stellenwert haben werden bei unserer Online-Berichterstattung. Und dementsprechend haben wir dann auch angefangen, erstmal die Zahlen möglichst vereinfacht und übersichtlich darzustellen. Mittlerweile ist der Stand der Dinge so, dass wir sogar Grafiken erstellen, um es nochmal deutlicher zu machen, wie die Entwicklung in den letzten Tagen und Wochen gewesen ist.
Gerade am Anfang haben bestimmt viele Leserinnen und Leser nur bedingt etwas mit den Zahlen anfangen können. Wie war das für dich? Wie bist du an dieses Thema rangegangen?
Wir sind auch nicht allwissend. Auch wir haben mit Sicherheit Fehler gemacht, mussten auch erstmal in die Rolle reinwachsen, dass man eben halt Zahlen veröffentlicht, die teilweise auch nicht für den Laien nachvollziehbar sind. Dahinter stecken teilweise mathematische Formeln, Datengrundlagen, die nicht für jedermann einsichtbar sind. Und dann erschwerend kam noch hinzu, dass es verschiedene Inzidenzwerte gegeben hat. Der Landkreis Vechta hat eine eigene Inzidenz berechnet. Dann gab es das Landesgesundheitsamt und noch das Robert-Koch-Institut. Da die Übersicht zu behalten, ist auch uns sehr schwer gefallen. Und wir haben uns dann letzten Endes dazu entschieden, dass wir uns auf die Zahlen konzentrieren, die wirklich die Mehrheit der Leser oder auch der Einwohner in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta betrifft, sei es durch Regeln, einfach um das Infektionsgeschehen auch so schlank wie möglich, aber gleichzeitig auch so ausführlich wie möglich darzustellen.
Wenn wir jetzt weiter auf dieses Jahr, diese 14 Monate blicken, wie hat sich nach diesem Sprung ins kalte Wasser, wie hat sich deine Arbeit seitdem verändert oder gestaltet?
Ich glaube, der größte Einschnitt ist tatsächlich das Homeoffice geworden. Dass es so ist, dass ich eigentlich de facto ein halbes Jahr lang von zu Hause aus gearbeitet habe, andere Kollegen genauso, weil wir ja auch gleichermaßen von den Regeln und auch den Schutzmaßnahmen betroffen gewesen sind. Und das ist schon eine gewisse Umstellung. Ich glaube, jeder kennt auch das Problem mit Besprechungen, die auf einmal nur noch digital stattfinden, mit den üblichen Schwierigkeiten, die wir natürlich auch gehabt haben oder auch immer noch haben. Das war eigentlich für mich die größte Umstellung, was das Arbeiten betrifft, obwohl ich es auch schon durchaus kannte, am Wochenende von zu Hause aus zu arbeiten. Aber das war tatsächlich der größte Einschnitt oder die größte Umstellung.
Vor allem denke ich mir jetzt gerade, du bist ja quasi an der Zahlenfront. Du hast jeden Tag als erster frisch die Zahlen auf deinem Schreibtisch, sitzt aber gleichzeitig in dieser Homeoffice-Bubble. Was für einen Blick hat man dann auf diese Zahlen?
Es ist eher so, dass das Thema Corona allbeherrschend ist im Alltag. Also de facto ist es so, dass zwei komplette Redakteurstellen jeden Tag sich nur mit Corona beschäftigen und eigentlich andere Themen und Aufgaben mehr in den Hintergrund gerückt sind. Die Klickzahlen bei uns beweisen ja auch, wie groß das Interesse ist, dass die Leute informiert werden wollen und das auch zeitnah und ausführlich. Das war eben halt tatsächlich auch noch eine Umstellung, dass man eben halt sich darauf fokussieren muss, das auch ausführlich aufzubereiten und das 2 bis 3 Mal täglich in Form von längeren Texten grafisch aufbereitet und auch noch mit Nachfragen, die sich eigentlich täglich anbieten.
Du hast es ja gerade schon angesprochen, der Landkreis Vechta wurde bereits in der ersten Welle schwer von der Pandemie getroffen, der Landkreis Cloppenburg weniger, dann aber dafür in der zweiten Welle. Über die möglichen Infektionsschwerpunkte hören wir jetzt zwei O-Töne, der erste von Herbert Winkel, Landrat des Landkreises Vechta, der zweite von Johann Wimberg, Landrat des Landkreises Cloppenburg.
Wir haben in der Anfangszeit sehr viele Infizierungen gehabt hier im Landkreis Vechta. Das lag daran, dass wir viele aus den Skigebieten hatten, die eben das Virus dann aus Österreich da mitgebracht hatten. Wir hatten einige Feierlichkeiten, wo das Virus herumgetragen wurde. Und wir hatten auch die eine oder andere Arztpraxis, wo in den Wartezimmern das Virus dann auch weitergegangen ist.
Das ist nicht ganz einfach und auch nicht ganz eindeutig zu beantworten. Aber wir haben Anhaltspunkte, wo wir sagen können, da gibt es gewisse Auffälligkeiten. Auffälligkeiten im Bereich des Sports, wo wir das durch Mannschaftsbegegnungen festgestellt haben. Auffälligkeiten im Bereich von Schule. Und hier müssen wir ja sagen, dass wir ja im Umfeld der Sommerferien sehr stark auch feststellen mussten, dass durch Reiserückkehrer entsprechendes Infektionsgeschehen mitgebracht wurde.
Ja, Matthias, wir haben gerade die beiden O-Töne gehört. Waren das wirklich die Schwerpunkte? Die lassen sich dadurch die Zahlen erklären, warum die hier so hoch waren?
Also das sind gerade, was wir auch gehört haben, vereinzelte Infektionsschwerpunkte gewesen. Dazu zählen natürlich auch Schlachthöfe, wie gemeinhin bekannt ist. Die große Zahl der Infektionen, und das glaube ich auch, wenn man sich die Pressemitteilungen der Kreisverwaltung anguckt und auch die Auskünfte der Kreissprecher, ist aber tatsächlich dieses ominöse, diffuse Infektionsgeschehen, das sich quer durch die Gesellschaft zieht. Nur dadurch ist es eben halt möglich, dass das Virus auch in dieser Breite, was wir ja teilweise auch beobachten konnten, so ausweiten konnte, dass wir Zahlen am Ende bekommen haben während der zweiten Welle, dass einem fast schwindelig wurde, auch anhand der gemeldeten Neuinfektionen pro Tag. Also in der Tat scheint es so zu sein, dass es eben halt tatsächlich eigentlich eher die kleinen vermeintlichen Verstöße gewesen sind, wo man sich nicht genau an die Abstandsregeln gehalten hat oder an die Maskenpflicht oder an die Haushaltsregeln. Aber die Menge dieser kleinen Verstöße führt dann eben halt im Endeffekt dazu, dass das Virus in dieser Breite tatsächlich aufgetreten ist.
Gleichwohl muss man sagen, dass in den beiden Landkreisen ja durchaus unterschiedliche Wege in der Bekämpfung der Pandemie verfolgt worden sind. Was kannst du uns dazu sagen?
Also was sehr auffällig war, ist, dass die Kreisverwaltung Cloppenburg mit sehr vielen eigenen Allgemeinverfügungen reagiert hat. Teilweise auch, bevor es überhaupt in der Corona-Verordnung zum Thema wurde, sei es zum Beispiel die verpflichtenden Reihentestungen pro Woche in Schlachthöfen. Da ist ja eine Vielzahl von Tests mittlerweile gang und gäbe, die eben halt sicherstellen sollen, dass es keine neue Infektionskette, keine größere geben soll. Wie wir aber ja auch mitbekommen haben, ist es trotzdem noch zu kleineren Ausbrüchen gekommen. Die Kontaktbeschränkungen wurden schon im Vorfeld nachjustiert auf Kreisebene. Und das war schon eine Maßnahme, die quasi der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen vorgegriffen hat.
Nicht nur die Maßnahmen haben Widerspruch hervorgerufen. Es gab ja Querdenker-Demos in beiden Landkreisen, sondern auch unsere Arbeit wird mit Kritik begegnet, sei es in den sozialen Netzwerken, sei es über Leserbriefe. Wie gehst du mit dieser Kritik um? Und in diesem Zusammenhang, gab es sowas wie fehlerhafte Berichterstattung?
Also wenn uns etwas schon nicht klar ist, wie etwas zustande gekommen ist, dann bleibt immer nur der Anruf bei den Kreissprechern. Auch nachträgliche Korrekturen bei den 7-Tage-Inzidenzen des Landesgesundheitsamtes, die auch gerade bei Facebook zu teils heftigen Reaktionen geführt haben, haben wir auch nachgefragt. Manchmal gab es eben halt Fehler in der Meldekette aufgrund von technischen Problemen. Manchmal gab es Fehler, weil ein menschlicher Fehler vorlag, weil irgendwas in einer falschen Spalte eingetragen ist. Fehler passieren überall. Die passieren uns auch in der Berichterstattung. Gleichwohl ist es eben halt auch tatsächlich so, dass gerade wenn Fehler in der Corona-Berichterstattung passieren, dass dann die Reaktion sehr heftig ist, was auch nachvollziehbar ist, weil eben halt unsere Corona-Berichterstattung, aber auch von anderen Medien für die Menschen extrem wichtig ist, weil sie wissen wollen, wie entwickelt sich das jetzt vor meiner Haustür? Womit habe ich zu rechnen? Ist endlich eine Entspannung in Sicht? Die Kritik begegnet uns aller Orten und es sind nicht nur Querdenker, es sind Leute, die sich auf eigene Faust mit den Infektionsgeschehen beschäftigen wollen, die selber eine 7-Tage-Inzidenz ausrechnen möchten, was auch nicht ohne weiteres geht. Die nehmen wir ernst, die nehmen wir zur Kenntnis und wie ich ja auch schon eingangs sagte, wir besprechen in der Redaktion eigentlich regelmäßig mit allen Kollegen, worauf müssen wir reagieren, was müssen wir umstellen, was können wir besser machen, in der Hoffnung, dass wir der ganzen Sache dadurch gerechter werden in unserer Berichterstattung.
Als Online-Redakteur bist du ja auch dementsprechend viel in den sozialen Medien unterwegs, über all unsere Kanäle. Welche Stimmung, welche Reaktionen begegnen dir denn da derzeit?
Also, wie ich ja auch schon sagte, gerade was die Kritikpunkte betrifft, sind die sozialen Medien sehr betroffen. Denn da prallen gleich mehrere Gruppen aufeinander. Einmal sind es die Leugner, die immer noch glauben, dass Corona ein normales Grippevirus ist. Dann gibt es diejenigen, die sich in ihren Freiheitsrechten zu stark eingeschränkt sehen. Dann gibt es diejenigen, die mit dem Finger auf bestimmte Bevölkerungsgruppen zeigen, weil sie angeblich die Infektionen weiter vorantreiben, also hauptursächlich dafür verantwortlich sind, was natürlich Quatsch ist. Und dann gibt es natürlich die, und das ist der große Teil, die einfach nur noch müde sind von dieser ganzen Thematik. Uns wird teilweise vorgeworfen, dass wir nur über Negatives berichten. Auch uns liegt viel daran, dass wir auch mal eine positive Corona-Nachricht veröffentlichen. Und dementsprechend sind wir auch im Moment erleichtert, dass die Zahlen nach unten gehen, weil auch wir, wie auch der größte Teil unserer Leser und auch der größte Teil der Einwohner in den beiden Landkreisen, sehnt sich regelrecht danach, wieder ein gesellschaftliches Leben zu bekommen. Gerade auch mit Blick auf den Sommer, der berühmte Biergarten, der ja von Politikern immer bemüht wird als bestes Beispiel dafür, dass Lockerungen in Sicht sind. Das ist das, worauf auch wir hinarbeiten wollen, auch mit Blick auf das, was hier im Haus aktuell passiert, dass die Kollegen aus ihrem Homeoffice wieder zusammenkommen können, um im Team zusammenzuarbeiten und nicht auf Distanz.
Ob der derzeitige Trend anhält, wie sich die Impfungen auswirken werden und zu welchen Lockerungen es dann kommt, wird sich also im Sommer zeigen. Und spätestens dann werden wir beide, Matthias, uns auch widersprechen. Danke erstmal, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Nächste Woche beschäftigen wir uns aber erst einmal mit einem anderen, ebenfalls schwierigen Thema. Wie geht es bei Rasterfechter nach dieser total verkorksten Saison weiter? Über die Ursachen und Hintergründe für den sportlichen Misserfolg und wie die Zukunft des geilsten Clubs der Welt jetzt aussieht, spreche ich dann mit unserem Sportchef Carsten Boning. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns wieder zuhören würden. Bis dahin, bleiben Sie gesund.